Liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Katechismus-Sendung. Mein Name ist Monika Bargett und heute in dieser Sendung begleitet uns Pater Bernhard Bossert aus Cham. Das Thema ist Sünde ansteckend oder erblich? Wie kam denn die Sünde eigentlich in die Welt? Zu Beginn der Bibel wird die Entstehung der Welt als geradezu paradiesisch schöne Geschichte erzählt. Jedes Lebewesen bekommt seinen Platz und seine Würde, die unendlichen Weiten des Weltalls und der helle Glanz der Sterne werden ebenso aufgezählt wie die Tiefen der Meere. Aber schon bald ändert sich diese Idylle. Leid und Tod treten in die Geschichte der Menschen ein und es wird deutlich, dass die Menschen selbst Schuld daran tragen, wenn ihr Leben nicht gelingt. In Kapitel 6, Vers 5 des ersten Buches Mose heißt es schließlich: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Wie kommt es aber, dass der Mensch, der zu Beginn von Gott so liebevoll behandelt wird, auf einmal ein Dorn im Auge seines Schöpfers wurde? Wie kam das Böse in die Welt? Und wie wird die Sünde von Mensch zu Mensch weitergegeben? Schon die Geschichten der Bibel, die keine Gewalttat und keinen Betrug auslassen, scheinen ja zu beweisen, dass Sünde sowohl erblich als auch ansteckend ist. Ob wir diesem Kreislauf jemals entkommen können, darüber hören wir heute mehr von Pater Bernhard Bossert aus dem Redemptoristenkloster in Cham. Vielen Dank, Pater Bernhard Bossert, dass Sie heute wieder mit in dieser Sendung dabei sind.
Ich begrüße Sie, Frau Bargett, und liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich. Wie kam die Sünde in die Welt, die Erbschuld, die Erbsünde? Im Gespräch mit einem Mitbruder vor ein paar Tagen sagte er mir spontan: Erbschuld hat man, die Sünde tut man. So fasste er das Problem Erbschuld und persönliche Sünde zusammen. Erbschuld hat man und die Sünde tut man. Ich hatte ihm nämlich erzählt, dass ich einen kleinen Vortrag bei Radio Horeb über die Erbschuld und die persönliche Sünde des Menschen zu halten hätte. Wieso sprechen wir von Erbschuld? Weil es eine Erfahrung gibt. Der Apostel Paulus beschreibt sie im Römerbrief so: Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Er fasst zusammen, was auf den ersten Seiten der Bibel in der Erzählung vom Fall des Menschen anschaulich betrachtet wird. Gerade hörten wir von Frau Bargett in der Einleitung, dass Gott am sechsten Schöpfungstag den Menschen gut erschaffen hatte, nach seinem Bild und Gleichnis. Und Gott sah, dass es gut war. Das sagt er auch nach diesem Schöpfungstag. Der Mensch ist gut erschaffen. Gott kann nur und will nur gut erschaffen. Wenn Gott uns Menschen gut erschaffen hat, wie kam dann das Böse? Die Genesis spricht von der Schlange als dem Bild für den Verführer der Menschen, vom Satan. Der Mensch lässt sich von der Schlange verführen. Gegen Gottes Gebot greift er nach dem Baum des Lebens und verfällt damit dem Tod. Bei dieser ersten Sünde, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es nicht darum, dass der Mensch nach einer verbotenen Frucht gegriffen und gegessen hätte. Nein, auch deutet nichts auf eine sexuelle Verfehlung hin. Es geht um viel mehr, es geht nicht um das sechste, sondern um das erste Gebot. Gott allein ist der Herr des Menschen und die Quelle seines Lebens. Der Mensch aber hat als Geschöpf seine Grenze überschritten. Er hat Gott misstraut. Er wollte selbst nach dem Leben greifen. Er wollte es selbst in die Hand und in die Regie nehmen und hat damit den Tod gewählt. Die Sünde besteht also im Ungehorsam. Die Folgen dieses Bruchs der Sünde mit Gott sind groß. Mann und Frau, die sich ursprünglich in Liebe gegenseitig Hilfe und Stütze sind, werden sich nun auch zur Versuchung und manchmal zum Verderben. Der Mensch schämt sich, weil er nackt und bloß dasteht. Die Geburt des neuen Lebens geht unter Schmerzen vor sich. Im Schweiß des Angesichts muss der Mensch sein Brot essen. Die Bibel erzählt nicht nur diese eine Geschichte vom Sündenfall. Der erste Sündenfall löst eine Lawine aus. Die Ermordung Abels durch Kain kommt dann, weil der dem anderen nicht die Liebe und das Wohlwollen Gottes gönnt. Kain wird eifersüchtig. Und diese Eifersucht ist für den anderen, für den Bruder, tödlich. Durch den Turmbau zu Babel überschreitet der Mensch seine Grenzen und hinterlässt im Wortsinn ein Babel, das heißt ein Wirrsal, wo keiner keinen mehr versteht, die Völker sich auseinanderleben und sich dann oft kriegerisch gegenüberstehen. Im Neuen Testament nimmt Paulus diese Erzählung vom Sündenfall auf. Dabei setzt er den ersten Adam in Beziehung zum zweiten, zum neuen Adam, zu Jesus Christus. Wörtlich heißt es im Römerbrief: Sind durch die Übertretung des einen Adam die vielen dem Tod anheimgefallen, so ist erst recht die Gnade Gottes und die Gabe, die durch die Gnadentat des einen Menschen, Jesus Christus, bewirkt worden ist, den vielen reichlich zuteile geworden. Das Entscheidende ist also, was jetzt Paulus gesagt hat: Auf den ersten Adam, den Sündigen, folgt der Adam, der Sohn Gottes, der Erlöser Jesus Christus, auf den uns, den vielen, Gottes Gnade reichlich zuteil geworden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Stammeltern haben im Paradies gesündigt. Doch das ist nicht das Einzige und Entscheidende. Diese Aussage dient dazu, viel Großartigeres zu zeigen. Sie veranschaulicht das überschwängliche Heil in Jesus Christus. Die hoffnungslose Situation der Menschen ist jetzt durch Jesus umgriffen von einer viel größeren Hoffnung. Ja, das Heil in Jesus überbietet die ursprüngliche Berufung und Gnade des Menschen im Paradies. In der Osternacht singen wir das Exultet und da heißt es dann in diesem Lobgesang: O Felix Culpa, o glückselige Schuld des Adam, die uns einen solchen Erlöser hervorgebracht hat. Manche wissenschaftlich orientierte Menschen fragen: War da am Anfang der Menschheit nur ein Menschenpaar da, wie es die Bibel erzählt, oder waren es mehrere Menschen, was wissenschaftlich möglich wäre, die am Anfang auf der Erde waren? Heute weist man dabei oft darauf hin, dass Adam im biblischen Sprachgebrauch nicht nur der Name eines einzelnen Menschen ist, sondern eine Kollektivbezeichnung für den Menschen. Die Menschheit, die eine Einheit bildet, hat bereits an ihrem Anfang das Heilsangebot Gottes ausgeschlagen. Und aus dieser heillosen Situation konnte sie sich nicht aus eigener Kraft befreien. Schwieriger und zugleich weiterführend ist ein zweiter Einwand. Es wird gefragt: Ja, das Wort Erbschuld scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Denn was kann denn ich dafür? Am Anfang war ich ja nicht da und ich habe den Fehler nicht gemacht. Ich doch nicht. Darauf verweist aber die Bibel mit der Solidarität aller Menschen. Denn keiner beginnt am Punkt Null. Jeder ist von uns zu innerst geprägt durch die eigene Lebensgeschichte, doch auch über die Geschichte seiner Familie, durch sein Volk, durch seine Kultur. Und da hinein, da gab es immer schon, darin gab es immer schon Schuld. Ja, wir werden in eine Gesellschaft hineingeboren, in der Egoismus, Vorurteile, Ungerechtigkeit, die Lüge herrschen. Das gilt dann auch für uns. Alles, was wir sind, sind wir immer mit anderen zusammen. Es wohnt eine allgemeine Sündhaftigkeit in uns allen. Unsere Sünde wirkt wieder auf andere ansteckend und abfärbend. Es gibt ein Netz gemeinsamer Schuldverstrickung, aus der sich keiner alleine ganz lösen kann. Und das gilt auch und gerade für die kleinen Kinder. Sie sind persönlich unschuldig. Sie haben aber ihr Leben nur in Form der Teilhabe am Leben der Erwachsenen, ihrer Eltern. Eine kleine Geschichte aus dem Leben. Die 6-jährige Elke ist sehr sensibel, aber auch sehr temperamentvoll. Ganz gezielt stellt sie die Nerven ihrer Eltern und Geschwister auf die Zerreißprobe. Obwohl sich die Mutter ihrer Tochter ganz besonders zuwandte, geriet Elke mehr und mehr in die Rolle der Unruhestifterin. Während einer Wanderung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen Mutter und ihrer Tochter. Beim gemeinsamen Singen blärte Elke eine andere Melodie dazwischen. Immer wieder schubste sie ihre Geschwister. An einer Weggabelung tobte sie so lange, bis die anderen nachgaben und den Weg einschlugen, den sie wollte. Daraufhin wollte sie plötzlich doch die andere Richtung einschlagen. Die Mutter konnte ihre Wut nicht mehr hinunterschlucken. Sie packte das Kind und schüttelte es kräftig. Der hilflose Ausdruck in den Augen der Tochter versetzte ihr einen Stich. In diesem Moment merkte ich, wie sehr ich gerade dieses Kind liebte, erzählte sie. Ich konnte nicht anders, als sie fest umarmen. Mami, sagte Elke plötzlich, ich möchte eigentlich gar nicht böse sein, aber es gelingt mir einfach nicht, lieb zu sein. Endlich konnte die Mutter mit ihr reden. Auch ich muss immer wieder von Neuem anfangen, sagte sie ihr. Gemeinsam nahmen sie sich vor, einen solchen Anfang zu machen und sich gegenseitig dabei zu helfen. Die Geschwister wollten dem plötzlichen Sinneswandel nicht so recht glauben. Dann ließen sie sich überzeugen, dass Elke nun wirklich wieder neu anfangen konnte, wenn sie ihr trauten und sie unterstützten. Alle waren sich einig, jetzt, heute braucht Elke die Unterstützung aller, aber morgen wird es vielleicht ein anderer aus der Familie sein. Wir denken darüber nach, über unsere Zerbrechlichkeit, aber auch über die Möglichkeit, ständig aus dem Negativen ins Positive wieder gut zu werden, ins Positive zu kommen.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria. Wir machen uns heute Gedanken über die erste Sünde der Menschen und wir sprechen auch über die Schuld, die damit auf die ganze Menschheit kam. Im Katechismus Nummer 397 und 398 steht dazu: Vom Teufel versucht, ließ der Mensch in seinem Herzen das Vertrauen zu seinem Schöpfer sterben, missbrauchte seine Freiheit und gehorchte dem Gebot Gottes nicht. In dieser Sünde zog der Mensch sich selbst vor und missachtete damit Gott. Adam und Eva, so sagt der Katechismus weiter, verloren sogleich die Gnade der ursprünglichen Heiligkeit. Aber Gott lässt uns in dieser Verwicklung nicht alleine. Von Pater Bernhard Bossert bekommen wir heute einige geistliche Impulse, um unsere Sündhaftigkeit zu erkennen und zu überwinden.
Die persönliche Sünde und die Erbschuld. Der erbsündliche Zustand, in den wir hineingeraten sind, hineingeboren sind, wirkt sich auch schon von klein auf aus. Doch das Ineinander von persönlicher Sünde und Erbschuld lässt sich dabei nie ganz erhellen, wie das geht, wie das zusammenhängt. Denn mit der Grundgebrochenheit durch die Erbschuld sind wir irgendwie in unseren persönlichen Neigungen mit den Erbanlagen verflochten. Wir bringen mit, was aus den Generationen um Sippschaften kommt, an Gefährdungen und negativen Verhaltensweisen. Konkret, dass oft unsere Ängste und unser Aggressionstrieb im Alltag beim Streiten zum Beispiel so abgleiten, dass daraus handfeste Feindschaft entstehen und zuletzt letztlich die Kriege unter den Völkern entstehen. Das hängt irgendwie, meine ich, mit unserer erbschuldigen Belastung zusammen. Der Apostel Paulus hat den inneren Zwiespalt, in den die Situation der Sünde führt, in bewegenden Worten beschrieben, im 7. Kapitel im Römerbrief. Er klagt geradezu im Römerbrief, er stöhnt, er sagt und schreibt, denn ich begreife mein Handeln nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern ich tue das, was ich hasse. Dann aber bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich bin ein unglücklicher Mensch. Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib retten? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Die Lehre von der Universalität der Sünde, dass also alle Sündigen und in Sünde geraten sind durch die Erbschuld, hat eine vielfach praktische Bedeutung. Sie sagt, jeder Mensch ist Sünder. Im 1. Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir hätten keine Sünde, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Diese Lehre, dieser Satz, zerstört unseren Unschuldswahn. Suchen wir doch gerne Sündenböcke, die anderen, das Milieu, das Erbe, die Anlagen, die Strukturen und die Verhältnisse. Der Christ sieht realistisch die Abgründe der Sünde. Aber, und das ist jetzt entscheidend, er sieht sie im Licht der größeren Hoffnung, die uns Jesus geschenkt hat. Die wichtigste Funktion der Lehre von der Erbschuld ist es, uns auf Jesus Christus als unser einziges Heil hinzuweisen. Das ist also wichtig. Der Mensch hat in der Bibel, in der frohen Botschaft, mit der Sünde nicht das letzte Wort. Der Mensch kann durch seinen Ungehorsam und seine Gewalttat zwar den Plan Gottes durchkreuzen, Gottes Heilswille aber ist stärker als alle Macht der Sünde. Er ist von allem Anfang an wirksam. Jesus ist unser Retter. Deshalb freue ich mich auch immer, wenn in der Eucharistiefeier das Gloria gesungen oder gebetet wird. Denn als eines der schönsten Lob- und Danklieder wird hier gesungen und gesprochen: Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarm dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzt ja zu Rechten des Vaters, erbarm dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du der Höchste, Jesus Christus. Lassen wir den Lobpreis dankbar nachklingen. Die biblischen Sündengeschichten enden immer mit der großen Verheißung: Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern sein Leben. Dafür können wir nie genug danken und Lob preisen. Die Die Sündenfallgeschichte im Paradies zeigt, dass Gott Gnade walten lässt. Obwohl jetzt dann anschließend nach der Sünde auf den Ungehorsam der Tod folgen müsste, darf der Mensch durch Gottes Langmut weiterleben. Was ergibt sich nach der Schrift und der kirchlichen Überlieferung aus der Lehre von der Erbschuld? Die Sünde hat die Welt und die Menschen verdorben und innerlich zerrissen, aber sie hat ihn nicht zerstört. Dem Menschen fehlt mit der Ursünde die Gemeinschaft mit Gott, auf die er zuinnerst angelegt ist, aber er bleibt auch im Zustand der Sünde Gottes Ebenbild. Auch noch in seiner tiefsten Erniedrigung bewahrt er seine Würde als Mensch. Der selige Kardinal John Henry Newman schreibt: Die gefallene Welt gleicht einem zerbrochenen Spiegel. Doch sie strahlt noch etwas wider von Gottes Herrlichkeit, aber sie verzerrt das Bild Gottes. Sie kann den Menschen statt Hoffnung Angst einflößen. Deshalb ist die Menschheit auf der Suche nach dem endgültigen Zeichen des Heils. Das ist unser Herr Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt dürfen wir von dem großen, wunderbaren Sakrament der Taufe sprechen. Unsere einmalige große Chance. Unsere Eltern haben uns taufen lassen. Das ist eine große Gnade und Chance für uns geworden. Abgewaschen wurden wir von der Erbschuld. Der Stachel der Ursünde unserer Stammeltern ist gezogen. Der Geist Jesu hat von uns Besitz ergriffen. Als Einzelne sind wir erlöst, aber auch gemeinsam sind wir aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt. Wir waren, so sagt Petrus, einst ein Nichtvolk, aber jetzt sind wir Gottes Volk. Wir sind berufen, die wunderbaren Taten Christi durch unser Leben zu bezeugen. Was ist das Schönes und Großes, dass ein Kind die Möglichkeit hat, so zu leben als Bruder Christi, als Schwester Christi, als Zeuge seines gnadenhaften, erlösenden Lebens, wenn es von den Eltern getauft wird und wenn es christlich erzogen wird. Freilich als Getaufte sind wir nicht frei von Neigungen zum Bösen und wir sind zu allem fähig. Wir leiden oft darunter. Wir wollen ja besser sein. Lassen wir uns nicht entmutigen. Tragen wir das, was nichts war, was sündig war, hin vor das Kreuz. Dort nimmt es Jesus und verwandelt es. Und wir können dann stets neu anfangen und wieder an Gottes unendliche Liebe glauben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die österliche Bußzeit mündet in die große Osternacht. Im Zeichen der Osterkerze singen wir den Sieg Christi und unsere Berufung. Zeichenhaft wird in die völlig dunkle Kirche das österliche Licht getragen. Und weil eine Kerze brennt, ist auch die größte Dunkelheit nicht mehr Dunkelheit, sondern Licht. Das Licht hat gesiegt. Es ist hell. So mag sich aus unserem Leben viel Dunkelheit auftürmen. Glauben wir es, der Sieg Christi gilt uns weiter. Wir sind und bleiben Gerettete.
Wir bedanken uns herzlich bei Pater Bernhard Bossert aus Cham für seine heutigen Auslegungen zum Katechismus der katholischen Kirche. In dieser Sendung haben wir Nummer 385 bis 409 des großen Katechismus über den Sündenfall und die Erbschuld betrachtet. Am Ende dieses Abschnittes heißt es, dass die gesamte Geschichte der Menschen durchzogen ist von einem harten Ringen gegen die Mächte der Finsternis. Ein Ringen, das schon am Anfang der Welt begann und nach dem Wort des Herrn bis zum letzten Tage andauern wird. In diesen Streit hineingezogen muss sich der Mensch beständig darum bemühen, dem Guten anzuhangen und er kann nicht ohne große Anstrengung in sich mit Gottes Gnadenhilfe die Einheit erlangen. Wir laden Sie also ein, liebe Hörer, sich Gedanken zu machen, wo Ihnen die Schuld der Menschen ganz persönlich begegnet und wo Sie in diesen Kampf hineingezogen sind. Damit wir in unserem Alltag immer besser der Macht der Sünde widerstehen können und Christus nachfolgen können, bitten wir zum Abschluss der Sendung Pater Bernhard Bossert um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch, so bewahre euch vor Bösem und vor Anfechtung, so erneuere in euch allen Gott die Kraft der Taufe. Es schenke euch Heil und Leben, der allmächtige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.